Ja, jetzt habe ich die inzwischen Leipziger Autorin Cornelia Lotter im Gespräch, die viele Romane veröffentlicht hat. Viele davon widmen sich auch historischen Stoffen, so auch der, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist, Der Himmel über den Mauern. Und anfangen wollten wir mit ein bisschen Einblick in den Text sozusagen. Es wird erstmal eine kleine Lesung geben. Was hast du denn da rausgesucht?
Zuerst lese ich den Anfang des 8. Kapitels aus der Perspektive von Matthias, ein Erlebnis, eine Erinnerung an seine Zeit im geschlossenen Jugendwerkhof in Torgau. Der Geruch der Senfsoße stieg Matthias in die Nase und verursachte einen Würgereiz. Er hasste Senfsoße, aber er wusste, dass hier der Teller leer gegessen werden musste. Ausnahmslos. Und bevor nicht alle an ihrem Tisch ihre Teller leer gegessen hatten, durfte keiner aufstehen. Wenn er jetzt Probleme machte, würden sie ihn später dafür büßen lassen. Genauso wie auf der Arbeit, wenn er die Norm nicht erfüllte. Der erste Löffel verschwand in seinem Mund. Er versuchte, den Geschmack zu ignorieren, was ihm nicht gelang. Wieder würgte er. Frank, sein Gegenüber, sah ihn warnend an. Rolf neben ihm trat ihm gegen das Bein. Sprechen durften sie nicht, doch er wusste auch so, was sie ihm sagen wollten. Iss, reiß dich zusammen. Der erste Bissen war unten geblieben. Doch da war noch so viel hellgelbe Soße auf dem Teller, das würde er niemals schaffen. Auch der zweite Löffel landete in seinem Mund. Er schloss die Augen, hoffte so, den Geschmack ausblenden zu können. Vergeblich. Kaum war der Bissen unten, kam er auch wieder hoch. Matthias erbrach sich auf den Teller. Jetzt hatte er die Aufmerksamkeit des Erziehers, der langsam auf seinen Tisch zuging. Was ist denn das wieder für eine Schweinerei jugendlicher Sorge? Schmeckt Ihnen unser Essen nicht? Matthias sah den Erzieher, einer von denen, die auch schon mal die Ohren lang zogen oder die Brustwarzen zwirbelten, ängstlich und mit Tränen in den Augen an. Aus seiner Nase tropfte der Rotz auf den Teller. Er wusste, was nun kommen würde. Aufessen, bellte der Erzieher. Mir ist nicht gut, versuchte Matthias, den Erzieher milde zu stimmen. Doch dieser war gnadenlos. Es stehen erst dann alle von diesem Tisch auf, wenn sie ihren Teller leer gegessen haben, sagte er in ruhigem Ton und ging zurück zum Erziehertisch. Matthias kämpfte gegen das erneute Rebellieren seines Magens. Er wusste, es gab keinen Ausweg. Er musste essen, alles aufessen. Doch wie sollte er das bloß schaffen? Mit tränenden Augen und verstopfter Nase schaufelte er sich die Soße mit den Kartoffeln und dem Ei in den Mund, schluckte, ohne zu kauen, die großen Brocken runter, versuchte sämtliche Gedanken und Sinne auszuschalten. Ich bin eine Maschine, dachte er, eine Fressmaschine. Das zweite Stück, das ich lese, ist ein Tagebucheintrag von Simones Großvater vom 10. Januar 1944. Etwas Unvorhergesehenes ist geschehen. Ich bin auf einmal jenseits der Linien gelandet. Und das kam so. Weil wir so wenig zum Essen bekommen, sind immer einige von uns Strafgefangenen in die Gräben der Russen gekrochen und haben um Essen gebettelt. Natürlich war das streng verboten und unsere Vorgesetzten durften nichts davon wissen. Die Roten hatten zwar auch nicht viel, aber gaben uns immer etwas ab. Brot, manchmal auch Zigaretten. Diese schrecklich stinkenden Papirossi, grober Tabak, eingerollt in Fetzen der Pravda. Wenn man die raucht, ist der Hunger für eine Weile nicht gar so sehr zu spüren. Bei den Russen sind sogar noch jüngere Soldaten als bei uns, fast noch Kinder. Und auch Frauen kämpfen hier in Uniform und genauso tapfer wie die Männer. Nachdem ich dreimal drüben war, begann ich mich langsam zu fragen, ob das, was auf den Flugblättern steht, nicht sogar stimmt. Also ob es noch Sinn macht, sich gegenseitig totzuschießen, wo doch der Krieg, wie alle deutlich sehen können, für uns verloren ist. Die Russen haben mitbekommen, dass wir keine normalen Soldaten sind, dass sie sich vor uns nicht fürchten müssen, ja, dass wir selbst unter dem Regime der Offiziere und Spieße leiden. Sie wollten erst gar nicht glauben, dass es so etwas gibt. Und da war dann diese junge Russin, Svetlana. Sie dolmetschte für uns und, ja, was soll ich sagen, wir verliebten uns ineinander. Also bin ich eines Tages nicht mehr zurückgegangen. Natürlich hat man mir anfangs misstraut. Ich durfte keine Waffe tragen. Man hat mich Tag und Nacht nicht aus den Augen gelassen. Ich habe ihnen alle Informationen gegeben, die ich besaß. Nicht, dass es viele gewesen wären. Und ich war gar nicht böse, dass ich keine Waffe tragen, dass ich nicht auf meine ehemaligen Kameraden schießen musste. Man hat mich zu gefährlichen Unternehmen geschickt. Auch das war mir egal. Ob ich hier oder dort umgekommen wäre, wen hätte es gekümmert? Natürlich denke ich an meine Lieben zu Hause und vielleicht werde ich ja eines Tages doch wieder zurückkehren. Aber jetzt liegen wir noch hier vor Leningrad, genau wie die Wehrmacht, und noch weiß keiner, wie dieser Kampf ausgehen wird.
Ja, da haben wir jetzt schon ein paar geschichtliche Ausschnitte gehört und auch Romanfiguren kennengelernt aus dem vor kurzem erschienenen Roman Der Himmel über den Mauern von Cornelia Lotter, die ich nun auch glücklicherweise im Gespräch habe. Da kann sie uns vielleicht auch noch so einiges über das, was hinter diesen Mauern lag, erzählen. Da lernen wir zum Beispiel Matthias kennen, jetzt im ersten Abschnitt war das zu hören, der in den 80er Jahren im geschlossenen Jugendwerk Hof Torgau eingesperrt war. Du bist ja selber in der DDR aufgewachsen. Was hast du über das System der Jugendwerkhöfe und Spezialheime mitbekommen oder darüber gewusst, als du noch da gelebt hast?
Eigentlich habe ich gar nichts gewusst, bis zu dem Zeitpunkt, als mir die Mutter einer Freundin, die einige Jahre jünger war als ich, die ich mal in einer Kur kennengelernt hatte, einen Brief schrieb, worin sie mir mitteilte, dass ihre Tochter in einem Jugendwerkhof sei und dass ich ihr doch bitte schreiben möge, weil ich doch immer so einen guten Einfluss auf sie gehabt hätte. Und das habe ich dann getan. Unsere Verbindung hat sich wieder aktualisiert. Später dann, als sie aus dem Jugendwerkhof entlassen war, habe ich sie dann viel besucht, oft besucht, weil mich ganz einfach interessiert hat, was war das, wo sie dort war und warum war sie dort. Und da hat sie mir erzählt, dass sie versucht hat, sich umzubringen. Also sie hat sich wohl von Auto geworfen. Und außerdem ist ihr leiblicher Vater drüben im Westen schon lange gewesen. Also mehr wusste ich eigentlich nicht. Und sie hat eigentlich auch über das, was im Jugendwerkhof so passiert ist, fast nichts erzählt. Aber da habe ich dann zumindest mal gehört, dass es sowas gab. Wo genau sie jetzt gewesen ist, weiß ich auch nicht.
Ja, jetzt gibt es diese geschichtliche Wirklichkeit der Jugendwerkhöfe. Und Torgau liegt ja auch gar nicht so weit entfernt von Leipzig. Damals warst du, glaube ich, woanders. Und jetzt hast du dir diesen Matthias als Romanfigur erdacht. Wie hast du jetzt recherchiert und worauf bist du dann gestoßen?
Ja, zunächst mal, da ich das immer ganz gern mache, eigentlich vor Ort zu schauen, war ich also in dieser Gedenkstätte geschlossener Jugendwerkhof in Torgau, die eine sehr intensive und interessante, auch sehr moderne Ausstellung haben. Zu diesem Jugendwerkhof und dem, was dort so passiert ist. Ich bin da auch sehr gut von den Leiterinnen Öffentlichkeitsarbeit unterstützt worden mit meinen Fragen. Habe dann im Internet natürlich viel recherchiert, mir Bücher bestellt, die ich gelesen habe. Es gibt auch einige Fernsehsendungen darüber, wo dann auch Betroffene über ihre Erfahrungen reden, also ehemalige Insassen. Also es gab eigentlich sehr viel Material dazu.
Als zweite Hauptfigur lernen wir dann ja Simone aus Stuttgart kennen. Eigentlich lernen wir sie sogar zuerst kennen im Roman, die auf den Spuren ihres in Russland verschollenen Großvaters auf das ehemalige Wehrmachtsgefängnis in ebenfalls Torgau stößt. In alten Briefen liest sie von seiner Inhaftierung wegen Befehlsverweigerung. Simone will einfach nur ihre Familiengeschichte besser verstehen. Matthias kämpft mit alten Traumatisierungen. Ergibt sich daraus auch ein Blick auf eine Art Kontinuität in sich verschiedener Schreckensorte, weil diese Orte sind ja beide in Torgau sozusagen, aber so richtig vergleichen kann man vielleicht die historischen Situationen dann doch nicht, oder wie ist das mit diesen Kontinuitäten?
Also als Kontinuität würde ich das jetzt auch nicht beschreiben. Wobei natürlich schon interessant ist, wie die einzelnen Gebäude zu verschiedenen Zeiten genutzt wurden. Der Jugendwerkhof war zum Beispiel früher ein Gefängnis gewesen. Und genauso ist natürlich auch die Anlage mit diesen vergitterten Fenstern und diesen Schleusentoren und so weiter. Das Wehrmachtgefängnis Fort Zinna war seit Mitte des 19. Jahrhunderts ein Militärgefängnis der preußischen Armee. Und dann, wie gesagt, das Wehrmachtgefängnis. Und ab 1945 richtete die sowjetische Geheimpolizei NKWD dort das Speziallager 8 ein, danach das Speziallager 10. Die historisch Interessierten wissen sicherlich, was diese Speziallager gewesen sind. Also da wurden alte Nazis und auch leider viele Unschuldige eingesperrt und zum Beispiel im KZ Buchenwald war da ja dann auch so ein Speziallager, ich glaube, das war Nummer 2, eingerichtet. Und heute ist dieses Gebäude wieder ein Gefängnis, also man kommt da nur bis an die Außenmauern sozusagen ran, sind aber Gedenktafeln auch davor angebracht. Und also wenn man überhaupt eine Verbindung zwischen diesen beiden Zeiten und Orten herstellen will, dann könnte man das des beabsichtigten Versuches, des Brechens des Willens der dort eingesperrten Personen sehen. Der unbedingte Gehorsam, das Ausgeliefertsein an eine Macht, die vorgibt, wie ein Mensch zu sein hat. Also quasi das, was auch schon Heinrich Mann in seinem Untertan beschrieben hat.
Jetzt hast du diese Gedenkorte als Orte der Recherche auch dann genutzt. Hast du dann auch nochmal über Gedenkorte an sich nachgedacht? Du bist ja selber auch tätig in einer Gedenkinitiative um die ehemalige Arbeitsanstalt in der Riebeckstraße 63, die auch ganz unterschiedliche Nutzungen erlebt hat in einer sehr langen Geschichte. Und im Roman wird ja auch das Durchgangsheim Heiterblick im Nordosten Leipzigs erwähnt, das jetzt auch vielleicht... Die Stadt Leipzig hat vor kurzem beschlossen, dass da auch ein Gedenken stattfinden soll. Ist so eine Erinnerung auch wichtig, weil es heute vielleicht immer noch Vorurteile gegen die damals dort Eingesperrten gibt?
Also es ist interessant, dass du das fragst. Ich habe gerade gestern oder vorgestern eine Mail bekommen von einer Frau, die bei meiner Lesung in der Pörstner Straße, wo ich aus Schwarzer Mond gelesen habe, dieser Widerstandsroman, die hat mir also geschrieben, dass gerade wieder Initiativen laufen zur Benennung von Straßen nach Frauen, weil dies in Leipzig sehr wenig gibt. Und es gibt ja einige Neubaugebiete und da haben verschiedene Institutionen, unter anderem die Frauenkultur hier in Leipzig, Interesse dran und wollen dafür kämpfen, dass eben Straßen nach Frauen benannt werden und ob ich da nicht mich dafür einsetzen wolle. Gerade diese Thaisa Tonkenok, die ja eine Figur in meinem Roman Schwarzer Mond gewesen ist, da dafür vorzuschlagen. Und das habe ich dann auch recht schnell gemacht, habe dann nochmal ihren Lebenslauf recherchiert und das Ganze dann beantragt bei dem zuständigen städtischen Menschen, der das da macht. Und am 8. März findet vom neuen Rathaus dann so eine kleine Kundgebung statt, wo dann nochmal darauf hingewiesen wird und wo bestimmte Straßennamen, die beantragt worden sind, dann auch öffentlich gemacht werden. Da wird dann meine Thaisa Tonkenok-Straße, also Thaisa ist einfach der kürzere und besser aussprechbare Name, dabei sein. Und was die Riebeckstraße anbetrifft, sind wir mittlerweile, also aus unserem Initiativkreis ist jetzt mittlerweile ein Verein geworden und wir sind schwer am Arbeiten. Wir haben zum Beispiel das Pförtnerhäuschen, bekommen wir ja zur Nutzung. Das ist jetzt fast fertig saniert. Es hängen 2 Informationstafeln draußen. Wir haben einen Audio-Rundgang erarbeitet, der jetzt demnächst online geht, ebenso wie die Website. Und demnächst werden auch wieder richtige Rundgänge, also mit Personenbeteiligung vor Ort, hoffentlich stattfinden können. Einige haben wir natürlich auch schon gemacht. Und wir haben jetzt seit kurzem auch eine Kooperation mit der Gedenkstätte Geschlossener Jugendwerkhof Torgau, mit denen wir in diesem Jahr einige Veranstaltungen planen. Und da ist jetzt zum Beispiel diese Kontinuität da, weil Frauen, Mädchen, die in irgendeinem Jugendwerkhof gewesen sind, sind zum Teil vorher oder nachher auch auf der venerologischen Station in der Riebeckstraße gewesen. Das wird im Moment auch noch so ein bisschen erforscht, so verschiedene Biografien und wo es da eben diese Berührungspunkte gibt. Das wird noch eine spannende Sache. Also da gibt es viel zu tun und viel zu erforschen und diese Vernetzung zwischen den verschiedenen Akteuren, deren Inhalte gemeinsame Schnittpunkte aufweisen, finde ich sehr wichtig. Ja, und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Ja, vielleicht nochmal zurück zum Roman und den Romanfiguren. Wie gesagt, wir lernen Matthias und eben Simone kennen. Wie war das für dich? Also bestimmt muss man dann doch auch vielleicht die Romanfiguren so entwerfen, dass sie, ja, bei Matthias, mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass man am Anfang auch denkt, ja, was macht der denn da? Der sammelt Müll auf und regt sich da auf. Also ist das für dich auch wichtig, diese Romanfiguren mit Ecken und Kanten dann zu gestalten, dass man am Anfang vielleicht auch denkt, ja, was ist das denn für einer? Und später im Laufe der Romanhandlung, da durchlebt diese Figur ja auch so ein bisschen Wandlungen, würde ich sagen. Wie ist das für dich?
Ja gut, die Wandlung, die eine Figur durchlebt, das ist natürlich substanziell unbedingt nötig bei einem Roman, das ist ganz klar. Aber ich habe in den Matthias, denke ich, viele Dinge reingebracht, die mir selbst in Leipzig auffallen und die mich stören. Und das wollte ich einfach mal auf diese Art und Weise auch thematisieren. Jetzt, du sprichst den Müll an, das ist das eine. Und das finde ich, macht eine Figur einfach auch irgendwo lebendig. Das ist dann nicht irgendwie so ein komisches Abziehbild, sondern ein Mensch, der natürlich Ecken und Kanten hat. Klar, wer hat das nicht?
Das ist ja auch ganz schön daran, halt Leipzig in der Gegenwart mal zu betrachten. Das war in deinem vergangenen Roman ja auch so, dass das teilweise dann in Leipzig der Vergangenheit war. Aber in der Gegenwart, da erkennt man natürlich dann immer auch Dinge wieder, die man auch selber, wenn man zumindest in Leipzig wohnt und wie es vermutlich viele der Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Blau eben tun, hat man vielleicht auch wieder viele Möglichkeiten, Dinge wieder zu erkennen oder auch Dinge zu sagen, oh je, da denke ich aber anders drüber oder so. Oder zumindest man kann sich besser daran reiben, sozusagen in der Romanhandlung.
Ja, genau, das war Absicht. Und deshalb habe ich auch die Pandemie reingenommen, weil ich finde, wenn man jetzt was schreibt, was in den letzten 2 Jahren irgendwann spielt, und der Roman spielt ja im letzten Sommer hauptsächlich, dann kann man das nicht auslassen. Das ist komisch, das glaubt einem niemand. Also ich finde, da muss man dann erwähnen, die Demonstration und das Maskentragen und so diese Covid-Idioten und diese ganzen Dinge, die da eben so normale Menschen berühren oder beschäftigen, denke ich mal.
Auch eingestreut wird eine ganz behutsam sich entwickelnde Liebesgeschichte. Und außerdem gibt es auch viel Gutes zu essen. Ist so in so einem Roman auch wichtig, ein Gegengewicht gegen diese geschichtlichen Abgründe, eben mit dem Jugendwerkhof und auch dem Wehrmachtsgefängnis aufzubauen. Also braucht nicht jede Psyche auch so ein Gegengewicht sozusagen dann in der Romanhandlung?
Also gerade wenn man in der Gegenwart schreibt und die Figuren sich in der Gegenwart bewegen lässt, dann gehört eben zum Beispiel, denke ich, Essen auch dazu und ein bisschen Lokalkolorit. Also wenn Matthias Simone Leipzig zeigt oder Simone Matthias Stuttgart und Tübingen. Und weil du sagst Gegengewicht, das ist richtig. Ich denke, dass der Leser vielleicht zwischen der Schilderung von all dem Schrecklichen einfach auch mal eine Verschnaufpause braucht, in der er für ein bisschen Normalität dankbar ist. So hat zum Beispiel meine Mutter, die sonst nie meine Romane liest, weil sie zu grausam sind, diesen Roman gelesen. Allerdings hat sie alle grausamen Stellen überblättert, aber immerhin ist noch genug übrig geblieben, was sie gelesen hat. Und ja, das ist einfach so ein bisschen so man kann nicht einfach die ganze Zeit nur eine Grausamkeit auf die andere stapeln, sozusagen. Das geht.
Mir ist das besonders aus den von mir geliebten Kriminalromanen eigentlich geläufig, dass man da dann auch immer wieder so viel Alltag eben drin hat in Kriminalromanen und einem das dann auch wieder so ein bisschen hilft. Dann, und auch eine Anziehungskraft von ja, diesen Kriminalromanen ausmacht, dass man eben darin auch viel Alltag liest, neben den schrecklichen Morden, die da geschehen.
Ja, genau, sicher. Das kann man sicherlich mit fast jedem Genre vergleichen. Ich denke mal, das Prinzip werden die meisten Autoren einhalten, denke ich mal, ja.
Jetzt hast du diesen Roman geschrieben. Wahrscheinlich war der Schreibprozess jetzt auch schon eine Weile her. Gibt es schon wieder neue Projekte, an denen du arbeitest, neue Recherche, Dinge, die dich beschäftigen?
Ja, nach dem Roman ist ja schon wieder ein neuer Roman erschienen, Die Last der Erinnerung. Da geht es um zwei tatsächlich gelebt habende, interessante Schweizer historische Frauenfiguren, die beide im KZ Ravensbrück aufeinandertreffen, wo die eine Blockälteste ist und die andere Häftlingsärztin. Und da habe ich mal einen Beitrag in Dreisat Kulturzeit gesehen über ein Buch, das auch darüber, also ein Sachbuch, was leider nur auf Englisch verfügbar war, weshalb ich es nicht lesen konnte. Aber da bin ich auf diese beiden Frauen aufmerksam geworden und das hat mich dann sofort getriggert. Und da habe ich dann angefangen zu recherchieren, war natürlich auch im KZ Ravensbrück oben im Archiv ein paar Tage und habe da mir diese ganzen auch Prozessunterlagen und so weiter angeguckt, rausgeschrieben, fotografiert und fotokopiert. Und der ist also jetzt ganz frisch erschienen. Und jetzt arbeite ich aber an einem wieder, wie ich finde, sehr interessanten und sehr wenig bekannten Phänomen, nämlich der Zwangsprostitution während des Zweiten Weltkriegs. Und zwar auch im Zusammenhang mit den Zwangsarbeiterbordellen oder wie sie hießen, Bordelle für fremdvölkische Arbeiter hier in Leipzig, die es gab, in der Moritzstraße, 25 und 27, heute Manetstraße im Kolonnadenviertel. Und es wird auch wieder das KZ Ravensbrück eine Rolle spielen, weil dort die meisten Frauen, für die insgesamt 10 sogenannte Dirnenblöcke in deutschen Konzentrationslagern ausgewählt wurden. Und dann begebe ich mich wieder auf heimischen Boden, nämlich ins KZ Buchenwald, wo ich ja schon einiges drüber geschrieben habe, weil dort gab es eben auch so einen Dirnenblock. Das heißt, das werden drei Teile werden. Ja, genau. Auf 3 oder 4 Teile, mal sehen.
Du schreibst schneller, als man mit Interviews folgen kann. Wie ist das für dich, so ein Schreibprozess? Wie lange schreibst du an solchen Romanen? Und ja, würdest du manchmal auch gerne länger daran schreiben? Oder ist das für dich auch gut, dann mit einem Roman abzuschließen?
Also ich habe ja dadurch, dass ich verlagsunabhängig publiziere, habe ich niemanden, der mir mit irgendeinem Abgabetermin im Nacken sitzt. Das heißt, ich habe die große Freiheit, so lange an einem Roman schreiben zu können, wie ich eben brauche, um das zu erzählen, was ich erzählen will. Und das ist ganz unterschiedlich und hängt davon ab, wie viel ich recherchieren muss. Ich habe mir zum Beispiel, gestern ist das gekommen, ein Sachbuch bestellt. Das ist sozusagen das Standardwerk zum Thema KZ-Bordelle, heißt auch so das KZ-Bordell. Und das hat 500 Seiten. Und da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie lange das dauert, bis ich das durchgearbeitet habe. Und wie gesagt, und darauf kommt es eben an, wie lange es dauert, bis ich in verschiedenen Archiven war und Dinge eingesehen habe und Sachbücher gelesen habe. Aber ich habe zu dem aktuellen Roman gerade auch schon 70 Seiten geschrieben. Die spielen in Frankreich 1940 während der Besatzung. Da habe ich ganz gut im Internet recherchieren können. Deswegen fahre ich jetzt zum Beispiel nicht nach Paris. Weil zum Beispiel, ich war ja schon ein paar Mal in Paris, also so ein bisschen kenne ich mich da auch aus. Und ich denke, jetzt haben wir fast Ende Februar. Ich denke mal, dass der Ende April fertig sein wird.
Ja, die Recherche ist dann wahrscheinlich auf jeden Fall schwieriger, als die Endergebnisse dann zu lesen. Der Himmel über den Mauern liest sich nämlich eigentlich sehr gut, würde ich sagen. Und ja,
das
wollte ich dich eigentlich auch noch fragen, weil es gibt ja jetzt auch das ist ja auch eine Form von Literatur. Ich habe das Gefühl, dass man die Romane schon gut lesen kann und es gibt ja jetzt auch avantgardistischere Literatur. Aber in der DDR zum Beispiel gab es ja auch so eine Tradition, eben Romane zu schreiben, die auch sozusagen die Arbeiter, Arbeiterinnen verstehen können, weil sie eben gut lesbar geschrieben sind. Ist dir das auch wichtig, halt so zu schreiben, dass es die Menschen auch vielleicht in unserer Gegenwart, die ja auch davon geprägt ist, dass Leute halt vielleicht ja oft sich nicht mehr so gut konzentrieren können, ist es für dich wichtig, eben gut lesbare Bücher zu schreiben?
Also darüber habe ich ehrlich gesagt noch nie nachgedacht, weil ich kann nur so schreiben, wie ich eben in der Lage bin zu schreiben. Ich schreibe ja seit Jugendzeiten, sage ich mal. Und da bildet sich natürlich mit den Jahren und Jahrzehnten, mittlerweile über 50 Romane, bildet sich ein gewisser Stil heraus und eine gewisse Art und Weise, wie man schreibt. Und ich weiß, dass ich nicht diesen künstlerischen, intellektuellen Stil habe, der zum Beispiel auch in Feuilletons besprochen wird und auf die Spiegel-Bestsellerlisten kommt und so weiter. Also da mache ich mir gar nichts vor. Aber ich denke, wenn ich das wollen würde, so zu schreiben, würde ich das mit ein bisschen Anstrengung auch hinkriegen. Das käme dann natürlich aufs Thema an, weil nicht jedes Thema, glaube ich, lässt sich so schreiben. Aber ich frage mich, warum. Ich will gelesen werden, von vielen Leuten gelesen werden. Das klappt erstaunlich gut mit diesen NS-Themen, was mich wirklich überrascht hat. Und ja, das ist doch okay für mich und ich hoffe für die Leser auch.
Dieses Jahr ist ja auch der 100. Geburtstag der Veröffentlichung des Romans Ulysses von James Joyce. Hast du nicht manchmal Lust, auch sowas Sperriges zu schreiben, was halt...
Ja, also wie gerade eben schon gesagt, ich denke, ich könnte das. Habe auch manchmal so eine Anwandlung, dass ich denke, oh, jetzt möchte ich wirklich mal den Leuten zeigen, dass ich auch wirklich, ja, ich sag mal künstlerisch oder so schreiben kann. Aber dann sitzen mir einfach die Projekte im Nacken, die ich fertigstellen will. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt eine Pause hätte, wo ich jetzt nicht wüsste, was ich schreiben sollte, also welches Thema mich jetzt gerade total interessiert, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass ich da mal so einen Versuch mache. Aber das ist jetzt nichts, was auf meiner unmittelbaren Agenda steht.
Für so historische Romane hast du vielleicht auch eine ganz gute Form und einen Schreibstil gefunden. Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch bei Cornelia Lotter. Wie gesagt, Der Himmel über den Mauern. Wir können nochmal alle Daten durchsagen. Wo kann man das Buch kaufen und wo kann man es bekommen?
Also kaufen kann man es überall, in jedem Buchladen, in jedem Online-Shop. Und ich möchte noch darauf hinweisen, dass am 16. März in der Fürstnerstraße 9 im Stadtteilladen um 19 Uhr eine Lesung daraus stattfindet. Und also im Rahmen von Leipzig liest, was ja nun doch irgendwie manche stattfinden lassen, sage ich mal. Und vielleicht hat der eine oder andere Lust zu kommen.
Das ist ja auch ganz schön, dass Leipzig liest noch so ein bisschen stattfindet unter den möglichen Hygienebedingungen. Und das ist in Tschochau, oder? Die Pörstner Straße?
Das ist in Klein-Tschochau, ganz genau. Das ist so ein Stadtteilladen vom Lixer e.V. Lixer war ja der Spitzname von Karl Hauke, der ja in meinem Roman Schwarzer Mond eine große Rolle spielt. Und so haben wir uns da mal zufällig zusammengefunden.